Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 23 und 24 der 59. Sure, der Sure Hasch.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die eindrucksvoll und geradezu aufrüttelnd auf die allem erhebene heilige Majestät Gottes hinweisen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er ist Gott. Nichts Anzubetenden ist außer ihm. Er, wahrer Herrscher, in dessen Hand alles liegt. Er, der absolut Heilige. Er ist das Heil, der Heilschenkende und auf alles Achtgebende. Er, der Allmächtige, immerdar Siegreiche, souverän, der weit, weitaus erhabener ist, als dass man ihm Gottheiten beigesellen könnte. Er ist Gott, der Schöpfer, der beispiellos und unnachahmlich Erschaffene, Bildende und Gestaltende. Sein sind die besten Namen. Was in den Himmeln und auf Erden ist, lobt und preist ihn. Er ist der Allmächtige, Allwissende.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 6. Mai 2022, gleich dem 16. Uhr die Behisht 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Dann geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Islam und Menschenrechte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Nach Repräsentantenhaus lehnt nun auch Senat Streichung der iranischen Revolutionsgarden aus der Terrorliste ab. Kuwait, Katar und Jordanien verurteilen israelische Übergriffe auf Al-Aqsa-Moschee. Großbritannien verhängt erneut Sanktionen gegen Russland. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Nach Repräsentantenhaus lehnt nun auch Senat Streichung der iranischen Revolutionsgarden aus der Terrorliste ab. Nach dem Repräsentantenhaus hat nun auch der Senat mehrheitlich gegen eine Streichung der Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran, IRGC, aus der US-Terrorliste gestimmt. Fast zwei Drittel des US-Senats stimmten letzte Nacht, Mittwochnacht, für einen unverbindlichen Gesetzentwurf, der die US-Regierung auffordert, das IRGC auf der Liste der terroristischen Organisationen zu belassen. Laut Associated Press, AP, stimmten 62 Senatoren im US-Senat für den Vorschlag des republikanischen Senators aus Bundesstaat Oklahoma, James Lankford. 33 demokratische Senatoren stimmten auch gegen den Gesetzentwurf. Der demokratische Mehrheitsführer des Senats, Chuck Schumer, stimmte zusammen mit 15 anderen demokratischen Senatoren für die Vorlage. Dem unverbindlichen Gesetz zufolge würde jedes Atomabkommen mit dem Iran, das dem Senat zur Prüfung vorgelegt wird, Irans destabilisierende Aktivitäten in der Region beinhalten, einschließlich Raketen, Terrorismus und Umgehung von Sanktionen. Auch sollten keine Sanktionen gegen das IRGC aufgehoben werden und der Name der wichtigen Teil der Streitkräfte der Islamischen Republik Iran nicht von der Terrorliste der US-Regierung gestrichen werden. Der Gesetzentwurf wurde Berichten zufolge im Senat debattiert und einige Demokraten versuchten, die Abstimmung zu blockieren, was letztendlich scheiterte und sogar 16 demokratische Senatoren, darunter der Führer der demokratischen Mehrheit, stimmten dafür. Vergangene Woche hatte das Repräsentantenhaus mehrheitlich gegen die Streichung der IRGC aus der Terrorliste gestrichen. Der Sprecher des US-Außenministeriums Ned Price sagte am Mittwochabend auf einer Pressekonferenz als Antwort auf eine Frage zu den neuesten Entwicklungen bei den Wiener Gesprächen: Die Vereinigten Staaten bereiten sich gleichermaßen auf zwei Szenarien vor. Eines, in dem es eine Vereinbarung mit dem Iran gibt, welche die beiden Seiten verpflichten soll, zum gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA zurückzukehren, und das andere, in dem keine Einigung erzielt wird. Kuwait, Katar und Jordanien verurteilen israelische Übergriffe auf Al-Aqsa-Moschee. Die Außenministerien von Katar, Kuwait und Jordanien haben Übergriffe des israelischen Regimes auf die Al-Aqsa-Moschee scharf verurteilt. In den am Donnerstagabend abgegebenen separaten Erklärungen warnten die drei Länder Israel vor Folgen derartigen Handlungen. Hunderte extremistische Israelis haben am Donnerstag, dem Jahrestag der Besetzung Palästinas, die Al-Aqsa-Moschee angegriffen und entweiht. Das kuwaitische Außenministerium gab eine Erklärung ab, in der es den israelischen Angriff auf die Al-Aqsa-Moschee verurteilte und vor den schlimmen Folgen der Fortsetzung solcher illegalen Aktionen gegen die Palästinenser warnte. Das katarische Außenministerium verurteilte ebenfalls die gewalttätigen Aktionen der Israelis und nannte den Angriff auf die Al-Aqsa-Moschee eine Beleidigung und Missachtung der kostbaren Heiligkeiten der Muslime. In einer Erklärung verurteilte auch das jordanische Außenministerium den israelischen Angriff auf die Al-Aqsa-Moschee und forderte ein sofortiges Ende der israelischen Besetzung der Heiligen Moschee. Das Sekretariat der Internationalen Konferenz zur Unterstützung der palästinensischen Intifada des Parlaments der Islamischen Republik Iran verurteilte auch in einer am Donnerstag abgegebenen Erklärung die zionistische Aggression auf die Al-Aqsa-Moschee und betonte darin, dass der palästinensische Widerstand und das palästinensische Volk mehr denn je bereit seien, Al-Aqsa-Moschee zu verteidigen. Die Al-Aqsa-Moschee als Hauptsymbol der islamisch-palästinensischen Identität der Stadt Al-Quds, Jerusalem, war schon immer das Ziel der zerstörerischen Aktionen des Besatzungsregimes in Israel. Im Jahr 2016 verabschiedete die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, UNESCO, eine Resolution, die jede historische, religiöse oder kulturelle Verbindung zwischen Juden und heiligen Städten in Al-Quds, insbesondere der Al-Aqsa-Moschee, ablehnte und sie als heilige Stätte für Muslime bezeichnete. Die seit 1976 besetzte Stadt Al-Quds, in der sich der Al-Aqsa-Moschee, die erste Qibla-Gebetsrichtung der Muslime, befindet, ist ein fester Bestandteil Palästinas und eine der drei wichtigsten islamischen heiligen Stätten. Großbritannien verhängt erneut Sanktionen gegen Russland. Großbritannien hat Evraz, einen der größten Stahlproduzenten Russlands, auf seine Sanktionsliste gesetzt. Dazu teilte das britische Außenministerium in einer am Donnerstagabend abgegebenen Erklärung mit, Evraz produziert 28% aller Eisenbahnräder und 97% der Eisenbahnen Russlands und behauptete, das Embargo ist von entscheidender Bedeutung, da Russland die Eisenbahn nutzt, um wichtige Ausrüstung und Truppen an die Front in der Ukraine zu transportieren. Der Konzern hat mehrere Fabriken in Großbritannien, Russland, der Ukraine, der Tschechischen Republik, Italien, den Vereinigten Staaten, Kanada und Südafrika. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 110.000 Mitarbeiter und ein Teil seiner Aktien wird an der Londoner Börse gehandelt. Der russische Stahlhersteller Evraz hatte bereits am 11. März mitgeteilt, dass 10 Mitglieder des Vorstands nach den britischen Sanktionen gegen den größten Aktionär Roman Abramowitsch und der Aussetzung der Aktien zurückgetreten seien und nur der Vorstandsvorsitzende übrig geblieben sei. Zusammenarbeit der US-Geheimdienste mit der Ukraine zur Ermordung russischer Generäle. Die Vereinigten Staaten haben einem US-Blatt zufolge den Kiewer Streitkräften Informationen zur Verfügung gestellt, die maßgeblich zur Ermordung vieler russischer Generäle in der Ukraine beigetragen haben sollen. Die New York Times zitierte am Mittwoch hochrangige US-Beamte mit der Aussage, Washington habe der Ukraine Einzelheiten über die Verlegung russischer Truppen und den Standort sowie weitere Einzelheiten ihrer mobilen Hauptquartiere mitgeteilt, und Kiew habe die Hilfe mit Geheimdienstinformationen kombiniert, um Artillerieangriffe und andere Angriffe durchzuführen, bei denen russische Offiziere getötet worden seien. Das US-Verteidigungsministerium hatte jedoch am Montag bestätigt, dass Gerasimov mehrere Tage an der Front im Osten der Ukraine verbracht hatte. Die ukrainische Armee nimmt für sich in Anspruch, seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 12 russische Generäle durch gezielten Beschuss getötet zu haben. Die Russische Föderation hat offiziell den Tod von 2 stellvertretenden Armeekommandeuren, Generalmajor Andrei Sucholveskitsch und Generalmajor Wladimir Frolov, bestätigt. Zuvor sagte Joseph Hilbert, ein hochrangiger Beamter des US-Verteidigungsministeriums, dass Washington von 2015 bis 2022 mehr als 23.000 ukrainische Truppen ausgebildet habe. Seit 2015 habe das Pentagon 126 Millionen Dollar in die Ausbildung von ukrainischem Militärpersonal investiert, sagte Hilbert auf einer Pressekonferenz. Den neuesten Angaben des ukrainischen Generalstabes zufolge hat Russland bereits 24.500 Soldaten im Ukraine-Krieg verloren. Das geht aus einer Veröffentlichung des Nachrichtenportals Kyiv Independent hervor. Russland hat die Lieferung westlicher Waffen an die Ukraine kritisiert und davor gewarnt, dass NATO-Fahrzeuge, die mit Waffen in die Ukraine kommen, das legale Ziel der Moskauer Streitkräfte seien. Teilnehmer der Ukraine-Geberkonferenz sagen Kiew mehr als 6 Milliarden Euro zu. Teilnehmer der internationalen Geberkonferenz in der polnischen Hauptstadt Warschau haben rund 6 Milliarden Euro an Hilfe für die Ukraine zugesagt. Insgesamt seien mehr als 6,5 Milliarden Dollar, also 6,17 Milliarden Euro, zusammengekommen, sagte Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki am Donnerstag, gestern in seiner Abschlussrede. Für Frankreich kündigte Präsident Emmanuel Macron zusätzliche humanitäre Hilfe im Umfang 300 Millionen Dollar an. Macron sagte auch, dass Frankreich für 2022 1,7 Milliarden Dollar für die Ukraine reserviert habe und fügte hinzu, mehr als 2 Monate nach der russischen Invasion weisen die humanitären Bedürfnisse und die wirtschaftliche Lage der Ukraine auf die Notwendigkeit neuer Anstrengungen der internationalen Gemeinschaft hin. Heute möchte ich bekannt geben, dass Frankreich beabsichtigt, die globale Hilfe für die Ukraine auf 2 Milliarden US-Dollar zu erhöhen, was den erklärten Bedürfnissen des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky entspricht, sagte er. Deutschland werde der Regierung in Kiew laut Bundeskanzler Olaf Scholz mit zusätzlichen humanitären Hilfszahlungen in Höhe von 125 Millionen Euro beistehen. Zudem seien der Ukraine weitere 140 Millionen Euro für die Entwicklungshilfe vorgesehen. Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen verurteilte den Angriffskrieg. Die Truppen von Präsident Wladimir Putin hätten Gräuel verübt, die die Welt nicht vergessen kann und nicht vergessen wird. Von der Leyen sagte, die EU habe seit Beginn der russischen Invasion insgesamt 4 Milliarden Euro für die Ukraine mobilisiert. Sie werde später auch den Wiederaufbau der Ukraine mitfinanzieren. Nach den Worten von Präsident Zelensky braucht sein Land für den Wiederaufbau eine moderne Version des Marshallplans. Russland hat die westlichen Länder wiederholt aufgefordert, die finanzielle Unterstützung und Waffenlieferungen an die Regierung in Kiew einzustellen. Auf Initiative Polens und Schwedens fand die Ukraine-Geberkonferenz statt. Es war bereits die 2. internationale Ukraine-Geberkonferenz binnen eines Monats. Anfang April hatte eine ähnliche Veranstaltung in Berlin nach Angaben von der Leyen insgesamt 1,8 Milliarden Euro an humanitäre Hilfe für die Ukraine erbracht. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 21 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 10 Grad, Mashhad 18 Grad, Isfahan 19 Grad, Shiraz 22 Grad und Bandarabas 28 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Manuchehre Toherzadeh mit dem Titel Kutsch, das heißt Auswanderung.
چاره آخرینه آیه عبورم از وقت لحظه های رفتن میدونم، سخت در خودم شکستن میدونم، با یه دنیا غم و فریاد رو لبام، سخت از هیچی نگفتن میشد هجرت من فرصت بیداری باشه. نمیخوام روز و شبم این همه تکراری باشه، کاش میشد هجرت من فرصت بیداری باشه. کوچه من از همین چاره آخرینه، پای عبورم اما زنجیری زمینه. طعم تلخ گریه تو صدام نشسته، بغض خیس فریاد تو گلوم شکسته. گوش من از همیشه چاره آخرینه، پای عبورم در خودم شکستن میدونم، با یه دنیا غم و فریاد رو لبام، سخت از هیچی نگفتن میدونم. گوش من از همیشه چاره
میخوام روز و شبم این همه تکراری باشه، کاش میشد هجرت من فرصت بیداری باشه.
نمیخوام روز و شبم این همه تکراری باشه، کاش میشد هجرت من فرصت بیداری.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus unserem Reisejournal. Unsere Reise in der Provinz Sistan und Baluchistan im Südosten Irans geht heute weiter, und zwar in die wichtigen Städte dieser Provinz wie Zahedan, Iranshahr, Saravan und Khosh. Die Stadt Zahedan ist das Zentrum von Sistan und Baluchistan. Ihre geografische Lage ist ausgezeichnet, da sie sich auf der Kreuzung zwischen Pakistan und Indien, Khorasan, Kerman und Baluchistan befindet. Touristen, die nach Europa möchten, reisen über Zahedan in Iran ein und gelangen über Zentral-Iran die Grenzen zur Türkei im Nordwesten des Landes. Daher trifft man auch auf zahlreiche Touristen auf dieser Route. Zahedan ist mit 100 Jahren eine junge Stadt, die an der Grenze zu Pakistan und Afghanistan liegt. Die Stadt Khosh liegt 190 Kilometer südlich von Zahedan. Sie ist relativ alt und ihre Ursprünge gehen auf die Zeit von Nader Shah im 18. Jahrhundert zurück. Durch das weite und ertragreiche Weidenland wurde die Region zum Landwirtschaftszentrum der Region. Der Berg Taftan liegt mit seinen 4100 Metern im Nordosten von Khosh. Die immergrünen Berghänge werden von Mineralwasserquellen gespeist und ziehen Naturliebhaber an. Über das Jahr ist der Berg ein gern besuchter Ort für Sportler und Bergsteiger aus ganz Iran. Im Zentrum von Baluchistan liegt die Stadt Iranshahr etwa 365 Kilometer südlich von Zahedan. Sie ist eine sehr alte Stadt. Früher wurde sie Fahre, übersetzt große Stadt, genannt. Zur Zeit der Invasion von Alexander war die Region wohlhabend und fortschrittlich. Später aber ging sie unter, dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Doch mit den Katscharen hat sie wieder an Bedeutung gewonnen, sodass sie heute ein Sammelpunkt für Touristen und Industrie- und Landwirtschaftsstandorte geworden ist. In der Region trifft man häufig auf zahlreiche historische Werke, darunter die alte Zitadelle Pishin, die Chehel-Dochdar-Zitadelle, die Bampur-Zitadelle und die Sarbaz-Zitadelle. Im äußersten Osten der Provinz liegt die Stadt Saravan. Ihre Entfernung zu Zahedan beträgt 352 Kilometer. Früher war Saravan ein Dorf namens Shastun, später entwickelte sich das Dorf. Auch hier wurde sehr wertvolle Funde aus der vorislamischen Zeit gemacht. Unter anderem der Kalatak-Hügel, Seyed Mir Omar-Hügel, Mahtab Khazaneh-Hügel von vor 5000 Jahren vor Christus und Milmart-Hügel. Wir möchten Ihnen nun Amir Tawakkol Kambusiar vorstellen, ein verantwortungsbewusster Wissenschaftler und Kämpfer zeitgenössischer Zeit. Zwischen Zahedan und das Dorf Kalate Kambusiar liegt keine große Entfernung. Der Weg führt in die Wüste, den viele Wissenschaftler, Orientalisten und Forscher auf sich genommen haben, um Kambusiar zu treffen. Er hat die Grund- und Oberschule in den theologischen Schulen von Teheran und Maschad besucht. Dann studierte er in Taschkent. Er promovierte in Rechtswissenschaften und Geschichte und beherrschte 7 Sprachen. Neben Colonel Mohammad Tariq Khan Pesyan kämpfte Kambusia gegen das despotische Regime. Dafür wurde er nach Zahedan verbannt. Seine Aufbegehren gegen das Pahlavi-Regime hatte zur Folge, dass er stets beobachtet wurde und immer wieder vom Regime unter Druck geriet. In der Region um Zahedan setzte er seine Forschungen sowie die Landwirtschaft und Gartenarbeit am Wüstenrand fort. In Kalate, Kambusia, errichtete er eine Bibliothek, die bis zu seinem Tod 25.000 Bücher fasste. 1974 und nach seinem verdächtigen Tod wurde die Bibliothek vom Regime geschlossen. Zahlreiche wertvolle Werke wurden geplündert. Kambusia wurde in seiner Bibliothek beigesetzt. Heute hat das Hauptamt für Kultur und islamische Führung in Sistan und Baluchistan den Ort als Forschungszentrum ausgebaut. Die Werke von Kambusia, etwa 80 an der Zahl, befassen sich unter anderem mit Entlarvung des internationalen Zionismus.
Im letzten Teil der Sendung möchten wir noch das Handwerk von Sistan und Baluchistan vorstellen. Es genießt einen besonderen wirtschaftlichen Stellenwert in der Provinz. Nach Landwirtschaft und Viehzucht bildet sie die dritte Einkommensquelle der Menschen hier. Daraus entsteht wahrscheinlich ihre Vielfalt. Das Handwerk umfasst den Teppich, Kelime, Näharbeiten, Münzarbeiten, Filz, Tun und Binsengeflechte. Sehen wir uns diese Arbeiten etwas näher an. Näharbeiten zählen zu den einheimischen und traditionellen Zweigen in der Provinz. Sie zeigen den Geschmack und die Ästhetik von Frauen in der Provinz. Es ist ein geheimnisvolles und mysteriöses Kunsthandwerk, das von Frauen und Mädchen der Region beherrscht wird, und sie lassen sich dabei vom besonderen Nomadenleben der Belutschen inspirieren. Daher wird die Näharbeit auch als Belutsch-Näharbeit bezeichnet. Es ist ein häuslicher und sehr alter Handarbeitszweig, der sich auch in weiter Entfernung einen Namen gemacht hat. Der italienische Geschäftsmann Marco Polo schreibt in seinen Berichten aus Baluchistan und den Frauen in Kerman und ihre Gewandtheit in Näharbeiten mit Seide und Goldfedern von den vielfältigen Farben und Mustern in Vorhängen und Überzüge. Näharbeit heißt im Grunde, einfache Stoffe mit Farben und Muster zu versehen, unter Frauen in Baluchistan ein sehr beliebtes Handwerk. Darin zeigen sich die Geduld und die Kunst der Frauen. Federn und Nadeln sowie der Kunstgeschmack und die Feinarbeit liefern zusammen ein qualitatives Produkt. Früher hatte dieses Handwerk eigentlich nur interne Verwendung und war gänzlich unbekannt. Sie war auch für das Verzieren von Frauenkleidung vorgesehen. In den letzten Jahren sind die Produkte vielfältiger geworden. Heute werden auch Tischdecken, Bettüberzüge, Geldtaschen, Brillenetuis, Stehlampen und viele andere Dinge damit verziert. Diese Kunst findet glücklicherweise großes Gefallen und Liebhabern von Kunsthandwerk in Iran. Die Produkte werden heute auch ins Ausland exportiert. Ein weiteres Kunsthandwerk ist das Nähen von Münzen an Stoffen. Auch hier sind Frauen am Werk. Münzen werden an Bettbezügen oder an Kamelhälse angebracht. Das geschieht bei Hochzeiten. Auch dieses Handwerk erfreut sich einer langen Geschichte und ist überall in der Provinz üblich. Es werden hauptsächlich bunte und glitzernde Stoffe, Knöpfe, Spiegel und bunte Murmeln verwendet. Die Vielfalt im Handwerk ist groß, dazu gehört auch die Tonarbeit. Sie wird hauptsächlich in einem Dorf namens Kalpurgan in der Nähe von Saravan betrieben. Die Männer bereiten den Ton vor und die Frauen bearbeiten ihn. Das Handwerk wird weiterhin traditionell betrieben. Die Produkte finden im Land, auch im Ausland, ihre Liebhaber.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Moni Rahnaman mit dem Titel Parande, auf Deutsch Vogel.
پرنده هم قفس هم خونه ما زمستون رفت و شد فصل پریدن همین دیروز تو از این خونه رفتی ولی از اومدن چیزی نگفتی تو را در پنجره یک دشت آباد تو را در سر هوای خوب پرواز تو را در هنجره یک دشت آباد تو را در سر هوای خوب پرواز من اینجا خسته و غمگین و تنها نمیدونم که میمونم تا فردا چی میشد اون هوای برفی یا سرد تو رو راهی گیم خونه نمی کرد بهار کاغذین خونه من تو رو راضی نکرد آخر بموندن
من عادت می کنم با درد تازه جدایی شاید از من بسازه دلم تنگ دلم تنگ برایت نگاهم با نگاهت داشت عادت اینجا پشت دیوارای سنگی تو با جنگل تو با دریا تو با کوه منو اندازه یک فصل اندوه من عادت میکنم با درد تازه جدایی شاید از من بسازه دلم تنگ برایت نگاهم با نگاهت داشت آدت پرنده هم قفس هم خونه من زمستون رفت و شد فصل پریدن همین دیروز تو از این خونه رفتی ولی از اومدن چیزی نگفتی تو را در حنجره یک دشت آباز تو را در سر هوای خوب پرواز تو را در حنجره یک دشت آباز تو را در سر هوای خوب پرواز من اینجا خسته و غمگین و تنها نمیدونم که میمونم تا فردا من عادت میکنم با درد تازه جدایی شاید از من بسازه دلم تنگه دلم تنگه برایم
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Thank you. Islam und Menschenrechte.
Wie wir beim letzten Mal sagten, weist Imam Sajjad alaihi salam darauf hin, dass alle Gliedmaßen und Bestandteile des Körpers ein Recht gegenüber dem Menschen haben und es zugunsten des Menschen ist, diese Rechte zu beachten. Zum Beispiel sagt Imam Sajjad alaihi salam über das Recht der Zunge: Das Recht deiner Zunge gegenüber dir besteht darin, dass du sie vom Hässlichen zurückhältst, ihr gutes und nützliches Reden angewöhnst und sie zwingst, höflich und schön zu sprechen. Du sollst sie an überflüssigen und sinnlosen Gerede hindern, damit sie das Schweigen bewahrt, es sei denn, dass es notwendig wird, dass sie spricht und es für diese und jene Welt ein Vorteil ist, dass sie etwas sagt. Die Zunge ist eine Muskelmasse im Mund des Menschen, mit der er schmecken und sprechen kann. Mit diesem empfindlichen Organ kann der Mensch Süße von bitteren und Saures von salzigen Speisen unterscheiden. Aber Imam Sajjad streicht von den verschiedenen Funktionen der Zunge die Funktion des Sprechens heraus. Denn die Zunge hat eine große Bedeutung für die Übertragung von Sinnbegriffen, für Lehre und Erziehung, Weiterentwicklung und Vervollkommnung. Der Mensch erhält durch das Gespräch, durch Frage und Antwort die notwendigen Informationen über Angelegenheiten und kann auf diese Weise seinen Geist vertiefen. In Wahrheit sind Hirn und Denken des Menschen eine Schatztruhe und die Zunge der Schlüssel dazu. Die sprechende Zunge verrät den wahren Rang eines Menschen und deshalb hat Imam Ali alaihi salam dieses Teil des Körpers als großes Zeichen Gottes bezeichnet und als Maßstab zur Bewertung der Persönlichkeit eines Menschen. Er sagt, der Charakter eines Menschen liegt unter seiner Zunge. Der iranische Dichter Saadi sagt in einem Reim: Was ist die Zunge im Mund des Weisen? Sie ist der Schlüssel zur Schatztruhe des Meisters. Doch solange diese Truhe verschlossen bleibt, weiß niemand, dass er hier jemanden vor sich hat, der keinen Trödel, sondern Perlen anzubieten hat. Der Heilige Koran spricht unmittelbar nach dem Hinweis auf die Erschaffung des Menschen von der Wichtigkeit des gesprochenen Wortes. Gott hat uns reich beschenkt, als er uns fähig machte, zu sprechen. In den ersten Versen der Sure Rahman, Sure 55, heißt es: Der barmherzige Gott hat den Koran gelehrt und den Menschen erschaffen und ihn gelehrt, etwas darzulegen. Der Koran deutet darauf hin, dass die Art und Weise, wie ein Mensch von seiner Sprechfähigkeit und damit von seiner Zunge Gebrauch macht, Hinweise auf sein Wesen liefert. Wir erfahren in der Sure 12, dass Josef nicht über die Annäherungsversuche der Sulaycha, der Gemahlin des ägyptischen Herrschers, spricht und darüber schweigt. Josef wird unter Verdacht des Ehebruches ins Gefängnis geworfen. Aber später stellt sich heraus, dass nicht er, sondern Sulaycha einen Ehebruch hat begehen wollen. Sein Anstand und Schweigen werden belohnt. Der König vertraut ihm und verleiht ihm einen hohen Posten.
Während es manchmal angebracht ist zu schweigen, wird in anderen Situationen das Sprechen empfohlen. In einem Prophetenwort heißt es: Sprecht, damit man euch kennt. Außerdem fordert der geehrte Prophet des Islams, der Anweisung Gottes im Koran folgend, die Menschen auf, freundlich und höflich miteinander zu sprechen und geeignete und schöne Wörter zu benutzen. Ein wichtiger Punkt hinsichtlich Zunge und Sprache ist die Art zu sprechen und die richtige Benutzung dieses Sprechorgans. Durch Benutzung geeigneter Worte kann dieses kleine Organ im Mund uns zum Glück verhelfen und durch unpassende Worte umgekehrt uns Schande bereiten. Als Luchmann der Weise noch als Leibeigener diente, befahl sein Heer: Bring mir das beste Stück vom Schaf. Luchmann brachte Herz und Zunge. Am nächsten Tag wollte sein Heer das schlechteste Stück vom Schaf haben. Wieder brachte Luchmann ihm Herz und Zunge. Da fragte ihn sein Heer: Warum hast du mir gestern und heute beides Mal Herz und Zunge gebracht? Wie können diese zugleich die besten und schlechtesten Teile eines Körpers sein? Luchmann antwortete: Wenn Herz und Zunge rein sind, so sind sie das Allerbeste, und wenn sie besudelt und unrein sein, das Allerschlechteste. Durch die Zunge kann Schlechtes und Gutes verbreitet werden. Wenn jemand gut und freundlich zu reden versteht, zeigt dies sein Niveau, und wenn er übel redet und schimpft, ebenso. Imam Sajjad gibt im Umgang mit der Zunge und Beachtung ihrer Rechte folgenden guten Rat: Der Mensch soll die Würde der Zunge bewahren und sie nicht im unangebrachten Worten und Schimpfwörtern verschmutzen. In den Überlieferungen heißt es: Einmal kam ein Schwein in die Nähe des Propheten Jesus. Jesus sagte zu dem Tier: Geh in Frieden deiner Wege. Da wunderten sich seine Begleiter und meinten: O Jesus, ihr sprecht zu einem Tier wie ein Schwein auf diese Weise? Jesus aber antwortete: Ich mag kein unschönes Wort über meine Zunge kommen lassen. Ein angemessenes gutes Wort bringt Segen und hat große Wirkung auf das Leben eines Menschen. Imam Sajjad sagt nämlich über die Wirkung einer Sprechweise: Eine schöne Sprechweise lässt Besitz und Reichtum wachsen, steigert den täglichen Unterhalt und verschiebt den Tod. Dank ihr wird der Mensch von seiner Familie geliebt und dank ihr wird er ins Paradies einkehren.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Musik.